Wir wachsen mit einzelnen, ganz bestimmten Bildern von Holocaust-Überlebenden auf. Das sind jene, die wir im Fernsehen sehen oder die sich bei Zeitzeugengesprächen von einer Schulklasse ausfragen lassen. Aber ganz ehrlich, das ist die Minderheit. Wer nicht mit Holocaust-Überlebenden aufgewachsen ist, wird vermutlich nie ganz begreifen, wie diese Überlebenden wirklich sind. Ich bin Tanja Yael Raab, jüdische Aktivistin, Influencerin, Autorin und Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Meine Uroma hat den Holocaust in ihren 20ern überlebt und war bis zu ihrem Lebensende eine Frau, die sehr von ihren Traumata geprägt war. Viele Holocaust-Überlebende in meiner Familie haben nach dem Krieg versucht, das Erlebte zu verdrängen und sprachen gar nicht mehr über die Kriegsjahre. Der Holocaust war immer ein Teil meiner Familiengeschichte und meine Eltern sprachen mit mir sehr früh über die Verfolgung und massenhafte Ermordung jüdischer Menschen. Ihre Erzählungen und das übergenerationale Trauma, das auf meiner Familie liegt, prägt mich bis heute. Seitdem meine Eltern mir als kleines Kind von den Vergasungen in Duschen erzählt haben, bekomme ich in engen Duschkabinen Angstzustände und Panikattacken. Wenn ich an einem fremden Ort dusche, bin ich jedes Mal erleichtert, wenn das Wasser aus dem Duschkopf schießt. Ich habe lange nicht verstanden, woher diese Angst kommt, aber heute weiß ich es. Der 19-jährige Werner Klemann überlebt das Konzentrationslager Dachau und versucht nach seiner Befreiung ein neues Leben aufzubauen. Doch das fällt ihm, wie auch vielen anderen Holocaust-Überlebenden, sehr schwer. Seine Geschichte kann man wie viele andere nur noch anhand von Dokumenten und persönlichen Erinnerungsstücken rekonstruieren. Zehntausende solcher Zeugnisse werden im Leo-Baeck-Institut in New York und Berlin verwahrt. So sind die Stolpertexte entstanden. Einen dieser Stolpertexte, die Erzählung über das Leben von Werner Klemann, möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge vorstellen.
Dass wir noch da sind, ist doch ein Wunder. Von Dana von Suffrin. Basierend auf den Erinnerungen von Werner Klemann aus Gaukönigshofen.
Stopp! Löschet! Aus!
Mit uns zieht die neue Zeit, die neue Zeit, die bessere Zeit, die den Menschen vom Zwange des Goldes befreit. Rot leuchtend ein Wimpel.
Die Geschichte beginnt nicht in meiner Kindheit, sondern in meinen späten Teenagerjahren, als die Erschütterungen des Dritten Reiches auf uns, die in Mitteleuropa lebten, sich immer erschreckender und verheerender auswirkten.
Nun lasset uns den Führer Adolf Hitler loben, der gekämpft und gewacht für euch hat Tag und Nacht.
Das Leben des 1919 geborenen Werner Klemann klingt wie eine jener Geschichten, die einen zunächst vor Erleichterung aufseufzen lässt. Klemann, Jude, kann in letzter Minute vor den Nazis fliehen. Zumindest sein Leben haben sie nicht bekommen. Aber es gibt immer ein Aber.
Ich werde im Jahr 1939 beginnen, als ich als junger Mann in einem kleinen Dorf in Deutschland aufwuchs. Bis 1934 verlief das Leben sehr friedlich. Wir Juden, die seit Jahrhunderten in diesem Teil Europas lebten, führten unser Leben in der Gemeinde ohne Konflikte. Unser Dorf war wohlhabend und die Erde rund um das Dorf war mit fruchtbarem Boden gesegnet, der immer gute Ernten brachte.
Auch hinter der Geschichte einer erfolgreichen Emigration verbirgt sich eine Wunde, die niemals heilen kann. Klemanns Leben war für immer durch die NS-Zeit geprägt.
Jeder kannte jeden. Juden und Nichtjuden schienen sich gegenseitig zu respektieren, was gut war. Denn das Dorf war katholisch und ein sehr traditionelles kleines Dorf. Da wir Deutsche waren, führten wir ein ziemlich geordnetes Leben, hielten uns an alle Regeln des Schulsystems, gehorchten dem Gesetz und stellten keine Fragen. Ich denke jetzt jedoch, dass wir in der Illusion lebten, das Leben würde friedlich so weitergehen. Schon 1936 hatten wir die zunehmende Verfolgung durch die Nazis wahrgenommen. In ganz Europa wurden die Rechte der Juden durch das Dritte Reich immer weiter ausgehöhlt. Dies begann mit kleinen Einschränkungen persönlicher Freiheiten und entwickelte sich dann zu der weit verbreiteten Ansicht, dass Juden nichts Eigenes besitzen sollten. Für mich begann es damit, dass ich im Alter von 14 Jahren aus der Schule geworfen wurde. Dann kam die Arisierung jüdischer Geschäfte. Es dauerte nicht lange, bis ganze Unternehmen beschlagnahmt und boykottiert wurden und arischen Bürgern wurde verboten, mit Juden Geschäfte zu machen. Dann kamen die öffentlich bekannt gegebenen Verordnungen. Keine Juden in Cafés, Theatern, Universitäten, Hotels, Straßenbahnen, öffentlichen Toiletten, nicht einmal auf Parkbänken. Unsere Haushälterin Elisabeth musste entlassen werden, weil ein Gesetz besagte, dass Christen nicht von Juden beschäftigt werden durften.
Es ist eine Schande, Juden und Juden. Es ist ein Schandfleck.
Wir erkannten, was geschah, wie unser privates und öffentliches Leben beeinträchtigt wurde.
Der Zersetzung.
Und beantragten Visa, um aus Deutschland herauszukommen.
Morgen wird dieses Ungeziefer.
Es war, als ob alle Türen geschlossen wären.
Wird es ausgebrannt?
Alles, was wir tun konnten, war zu warten, ohne über die jüngsten Entwicklungen informiert zu sein, da es Juden nicht erlaubt war, Radios zu besitzen.
Wird es ausgeräumt wie festverdächtige Ratten, die nicht das Schiff nicht verlassen wollen?
Die Trauerfeier für den von feiger Mordtant erschossenen Parteigenossen Gesandtschaftsrat Ernst vom Rat.
Gestern früh hat der Sarg mit der sterblichen Hülle des Parteigenossen vom Rat bei Aachen die deutsche Grenze überschritten. Gestern Mittag.
Die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen.
Die Kristallnacht am 9. November 1938 war die Art der Nazis, sich für den Mord an einem deutschen Diplomaten in Paris zu rächen. In dieser Novembernacht wurde allen Nichtjuden ein Befehl oder eine Art carte blanche gegeben, überall Synagogen, jüdische Geschäfte und Häuser zu zerstören. Und es brauchte nicht viel, um gewöhnliche Bürger dazu zu bringen, sich zu beteiligen. Tatsächlich wurden in dieser Nacht alle jüdischen Häuser im Dorf zerstört und alle jüdischen Männer ins Gefängnis gebracht. Der Albtraum an der ganzen Sache war, dass die Dorfbewohner selbst an dieser Zerstörung beteiligt waren. Das waren Menschen, die ich sehr gut kannte. Einige von ihnen verdienten ihren Lebensunterhalt bei meinem Vater. Sie waren fanatisch geworden, sie glaubten, dass die Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime ihr Leben irgendwie verbessern würde. Noch bis vor Monaten schien es, als wüssten sie nicht einmal, was es bedeutete, einen Juden zu hassen. Das war Teil der Illusion. Mitten in dieser Zerstörung dachte ich daran, wie ich mit diesen Menschen aufgewachsen, mit ihnen zur Schule gegangen war, mit ihnen gearbeitet hatte. Wir alle kannten uns beim Namen. Einige waren Freunde, andere Geschäftspartner. Über Nacht hatten sie sich in Komplizen der Nazis verwandelt. In der Nacht ging das Plündern weiter. Zwei Bauern, die uns gut bekannt waren, hielten ein Lagerfeuer vor der Synagoge am Brennen. Sie rissen alle Bänke, die Tora-Rollen und die Lade, die die Rollen enthielt, heraus und warfen sie ins Feuer, das bis zum Morgen weiterbrannte. Zum Glück erlaubte der örtliche Feuerwehrhauptmann ihnen nicht, das Gebäude niederzubrennen, da er befürchtete, das ganze Dorf könnte in Flammen aufgehen. Die Bevölkerung schaute nur zu und feuerte die Gewalttäter weiter an. Es dauerte nicht lange, bis auch ich von einem Nazi-Parteioffizier verhaftet und auf die örtliche Polizeiwache gebracht wurde. Wir wussten nicht, was los war oder was als nächstes passieren würde. Wir waren von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab keinerlei Informationen. Wir durften auch keine Fragen stellen.
Klemann kommt in sogenannte Schutzhaft und wird ins nahe Ochsenfurt überstellt. Nach 10 Tagen geht es vom Gefängnis in das Konzentrationslager Dachau.
Für die Unterbringung in einem Lager tauglich,
attestiert der Bezirksarzt beflissen. 4 Wochen wird Klemann im Konzentrationslager Dachau festgehalten.
Drecksjugend! Vorwärts! Marsch! Tempo, Tempo! Los, ihr Schweine! Los, zum Appell!
Jeder Tag begann mit dem Appell. Er konnte Stunden dauern. Man hatte stillzuhalten.
In einer Reihe! Los!
Wenn die wollten, konnten sie uns 18 Stunden draußen so stehen lassen. Wir haben jeden Tag gesehen, wie Menschen sich in den elektrischen Zaun geworfen und umgebracht haben. Wir haben Menschen hungern, dahinsiechen und sterben gesehen. Die Leichen wurden gestapelt und jeden Morgen abgeholt. Wir wussten nichts, wir fragten nichts, wir dachten nicht nach. Wir waren einfach nur da.
Sein Vater richtet immer wieder Gesuche an das Konzentrationslager, in denen er um die Freilassung seines Sohnes bittet. Dann hat Klemann Glück. Ein entfernter Verwandter verschafft ihm ein Visum nach England. Sein Vater kann endlich eine Bestätigung vorlegen. Datiert 9. Dezember 1938.
Gegen die Entlassung des Juden Werner Klemann aus Gaukönigshofen bestehen keine Bedenken, da er nach anliegendem Schreiben des britischen Generalkonsulats Frankfurt-Main Einreise nach England erteilt bekommt.
Ich hatte Glück, ich durfte Dachau verlassen. Unter der Bedingung, Deutschland zu verlassen. Nichts anderes wollte ich. Warum auch sollte ich nicht gehen wollen? Es bleibt mir immer noch unverständlich, warum manche Leute keine Veranlassung sahen, nach der Kristallnacht Deutschland nicht zu verlassen.
Klemann verlässt nach seiner Entlassung aus dem KZ Deutschland sofort. Erst 19 Jahre alt lebt er nun mutterseelenallein in England und ist auf Hilfe anderer angewiesen. Kurze Zeit später schafft er es, auch die Eltern, den Bruder und die Schwester nach England hinüber zu retten. Ein Jahr später ziehen sie weiter in die USA, nach New York.
Dies war die erste Überkreuzung des Ozeans unter Kriegsbedingungen. England war schon im Krieg mit Deutschland. Die Unterseeboote haben uns gesucht und verfolgt. Aber wir hatten Glück.
Klemann streicht das ursprünglich auf seine deutsche Herkunft hinweisende 2. N aus seinem Nachnamen, wird Klemann. Mit nur $2,50 in der Tasche macht er sich sogleich auf Arbeitssuche und findet einen Job in einem Warenhaus. Im August 1942 wird er rekrutiert. Er dient nun als GI und Armeedolmetscher in der US-Armee. Begegnet dort den Schriftstellern Hemingway und J.D. Salinger, die zusammen mit ihm dienen. Und er hat einen Plan. Am 12. September 1944 gelangt Klemanns Einheit nach Deutschland. Nach der deutschen Kapitulation im Frühjahr 1945 fährt er in Eigenregie nach Gaukönigshofen und fordert Gerechtigkeit.
Mein Verantwortungsgefühl ließ mich in meine Heimatstadt zurückkehren. Es galt, unerledigte Angelegenheiten abzuschließen. Die Ankunft war emotional ziemlich schwer für mich. Hier war ich zurück an dem Ort, dem ich 7 Jahre zuvor gewaltsam entrissen worden war. Meine Ankunft war für die ein Schock. Ich war im Leben, wohlauf und trug auch noch eine amerikanische Uniform. Die Nachricht verbreitete sich im Dorf sehr schnell und den Leuten gefiel sie gar nicht. Ich wollte alles erfahren, was tatsächlich passiert war. Ich stellte fest, dass alle Juden aus dem Dorf geholt worden waren und keiner zurückgekehrt war. Ich ging zum Elternhaus. Als ich mich näherte, kamen mir die Tränen. Ich erinnerte mich an alles, was wir durchgemacht hatten und wie meine Eltern gezwungen worden waren, das Haus unter Druck zu einem lächerlich niedrigen Preis zu verkaufen. Viele der Menschen, die ich gekannt hatte, waren noch immer im Dorf und sie alle erkannten mich. Ich erkannte diejenigen, die in der Kristallnacht mitgemacht hatten. Ich stellte eine Liste zusammen und ließ die deutsche Polizei sie verhaften. Natürlich sagte ich jedem Einzelnen, warum er verhaftet wurde. Ich ließ sie in dasselbe Gefängnis stecken, in dem ich gewesen war. Zusätzlich ließ sich jeden von ihnen ein Geständnis unterschreiben, was er oder sie in der Kristallnacht getan hatten. Ich fühlte mich nicht rachsüchtig. Ich fühlte mich im Recht. Schließlich wussten sie von den Verbrechen, die sie begangen hatten, und sie sollten dafür bezahlen. Diese Leute hätten sich nie vorstellen können, dass der Mann, den sie verfolgt und hinausgeworfen hatten, in Uniform zurückkommen würde und über sie bestimmen würde. Das war für mich ein Sieg.
Nur seine Mitbürger zur Rechenschaft zu ziehen, genügt Kliemen seinem Rechtsempfinden nach aber nicht. Mitte der 1950er Jahre versucht er, die noch junge Bundesrepublik dazu zu bringen, ihn für das erlittene Unrecht zu entschädigen und damit auch die Schuld anzuerkennen. Kliemen will zunächst für die Haft kompensiert werden, bald auch dafür, dass er 1933 die Schule vorzeitig verlassen und deswegen seine Ausbildung in New York auf der Abendschule nachholen musste.
Ich bestätige, dass ich nach dreijährigem Besuch die Oberrealschule Würzburg wegen Rassenzugehörigkeit und wegen Antisemitismus von Seiten der Lehrer und Schüler
von Mitgliedern der Gestapo Würzburg verfolgt wurde und dass mir bei der Auswanderung
ich bestätige, dass ich gezwungen war, Deutschland mittellos zu verlassen,
genommen wurde im Wert von Goldmark
und nur Erlaubnis erhielt, Reichsmark 10 in Devisen mitzunehmen und dadurch ein Jahr lang während meines Aufenthalts in England gezwungen war, Hilfe für Verpflegung von fremden Leuten zu verlangen.
1955 erfährt Kliemen, dass er für die Gefängnishaft keine Entschädigung zu erwarten hätte und hinsichtlich der Lagerhaft im KZ Dachau nur volle Monate berücksichtigt würden.
Landesentschädigungsamt Bayern an die Gefängnisverwaltung Ochsenfurt, 13. April 1959. Betrifft Auskunft über Kleman Werner Israel, geboren 26. September 1919.
Der oben Angeführte soll seinen Angaben zufolge in dem dortigen Gefängnis in der Zeit vom 10.11.1938 bis 20.12.1938, anschließend Überstellung nach dem KL Dachau, aus rassischen Gründen inhaftiert gewesen sein. Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, ob dies den Tatsachen entspricht und aus welchem Grunde der Genannte in Haft gehalten wurde.
Kliemen erhält 150 Mark für die Haft in Dachau. Für die versäumte schulische Qualifikation erhält er eine, wie es heißt, Beihilfe zu den Aufwendungen, die ihm bei der Nachholung seiner Ausbildung entstanden sind, in Höhe von 5.000 Mark. Die Auszahlung schleppt sich hin. Kliemen reicht das nicht. Nach den Entschädigungen fordert er nun Kompensation für den gesundheitlichen Schaden aus der Lagerhaft.
Ferner muss ich Ihnen mitteilen, dass ich mir während meiner Haft in Dachau durch die schamlose Behandlung und lausige Bekleidung eine Krankheit zugezogen habe, an der ich heute noch leide.
Er hat sich eine chronische rheumatoide Arthritis zugezogen, unter der er Zeit seines Lebens leidet.
Ich bestätige.
Kliemen fügt einen Attest seines New Yorker Arztes bei.
Ich bestätige.
Muss Formulare ausfüllen.
Ich bestätige.
Welche Leiden führen Sie auf Verfolgungsmaßnahmen zurück?
Das ist eine chronische Krankheit, die wechselt. Ist ähnlich wie Rheumatismus, nur in verstärktem Maße.
Genaue Angaben.
Diese Krankheit ist von der Witterung manchmal beeinflusst. Und das Klima hier in New York ist nicht sehr gut für diese Krankheit.
Wie äußern sich die Körperschäden?
Welche Störungen verursachen Sie in der Arbeitsfähigkeit?
Durch diese Krankheit war ich nicht in der Lage, eine Stellung bei irgendeiner Großfirma anzutreten, da diese großen Firmen junge Menschen mit solchen Krankheiten nicht engagieren.
Welche Störungen in der Arbeitsfähigkeit verursachen Sie?
Ich war durch diese Krankheit gezwungen, mich selbstständig zu machen und nur dadurch in der Lage, an Tagen, wo ich mehr leide, daheim zu bleiben, mich zu pflegen und auszuruhen. In einer Stellung mit großen Firmen könnte ich mir das nicht leisten, da diese Firmen sich so etwas nicht bieten lassen.
Wann sind die unter 1 genannten Leiden erstmals aufgetreten?
Zeitpunkt 1946.
Die Korrespondenz geht lange
langsam
hin und her.
Hat sich diese Krankheit
1960
entwickelt.
Entscheidet das Landesentschädigungsamt abschlägig. Belege für seine Erkrankung fehlen. Kliemen gibt nicht auf.
Der Punkt liegt darin, dass ich für die Jahre 1940 bis 1944 keine Beweise habe. Können diese Herren nicht glauben, dass wenn man fremd und ohne Geld neu in einem Land ist, selbst wenn man Schmerzen hat und krank war, sich einen Arzt nicht leisten konnte?
Es kommt zu einer weiteren Verhandlung. Wieder entscheidet das Landesentschädigungsamt abschlägig. einen Anspruch auf Kapitalentschädigung und Rente wegen, wie es heißt, Schadens an Körper oder Geist, lehnt das Amt als unbegründet ab. Die frühe Bundesrepublik und ihre Justiz war durchsetzt von ehemaligen Nationalsozialisten. Ob Kliemann davon ahnte, sich ungerecht behandelt fühlte? In Schleswig-Holstein wurde bis zu seiner Enttarnung Ende 1959 als einer der maßgeblichen medizinischen Sachverständigen der international gesuchte Euthanasieverbrecher Professor Werner Heide eingesetzt, der unter seinem neuen Namen Dr. Fritz Savade weiter praktiziert hatte. Als Obergutachter stimmte er in Entschädigungsprozessen immer den negativen Vorgutachten zu, aus Angst aufzufliegen. Mitte der 1990er Jahre geht Kliemann in die nächste Runde und beantragt Altersruhegeld. Dafür muss er nachweisen, dass er mindestens 60 Monate bei der Sozialversicherung gemeldet war. Die Aktenlage ist jedoch kompliziert. Die Unterlagen der Gemeindeverwaltung wurden 1945 bei einem Rathausbrand vernichtet. Aber er findet gegen alle Widerstände Zeugen. Zwei alte Leute aus seinem Dorf. Darunter ein alter Landwirt, der mit zittriger Unterschrift bestätigt, dass Kliemann die benötigten 60 Monate gearbeitet und in die Sozialversicherung eingezahlt habe. 1999, da ist Kliemann schon über 80, ist das Verfahren noch immer nicht abgeschlossen. Dann wird wieder abschlägig geurteilt.
Das Gericht bittet darum, dem Auftraggeber unbedingt mitzuteilen, dass es an seiner Glaubwürdigkeit keinerlei Zweifel hegt.
Aber Gesetz ist Gesetz und die Beweislast liegt in diesem Fall beim Opfer. Sie liegt all die Jahre und Jahrzehnte immer beim Opfer. Kliemanns Fall ist nur einer von Hunderttausenden, und einer, der zwar das Glück hatte, sein Leben retten zu können, aber trotzdem lebenslang unter den Folgen der Entrechtung zu leiden hatte.
Was mich im Leben am meisten befriedigt hat, sind meine Kinder und Enkel. Es ging mir um menschliche Beziehungen und anderen zu helfen.
Trotz aller juristischen Niederlagen mit der deutschen Bürokratie und auch wenn die Vergangenheit ihn nie losließ, lebte Kliemann ein zufriedenes Leben inmitten seiner Familie und der jüdischen Gemeinde in Flushing.
Ich will jeden Tag so positiv wie möglich leben. Eine Verpflichtung, wie ich finde, wenn man das Geschenk bekommen hat, ein so langes Leben zu leben wie ich.
Immer wieder kehrt Kliemann in sein Heimatdorf zurück.
Sie waren sehr zufrieden mit meiner Rede.
Auch als 1969 die während der Kristallnacht zerstörte Synagoge neu eingeweiht wird.
Als es vorbei war, fand ich mich von vielen Menschen umgeben. Einige junge Deutsche schüttelten mir die Hand und gratulierten mir zu meiner Offenheit und meinem Mut, so zu sprechen, wie ich es tat. Und dann begannen sie mir Fragen zu stellen. Sie baten mich, an ihrer Schule zu sprechen. Vielleicht werde ich es eines Tages tun, weil ich denke, dass nur die junge Generation die Zukunft für ein gutes Deutschland ist.
Über seine Erfahrungen hatte er jahrzehntelang geschwiegen. Erst in den 1980er Jahren gab er ein erstes Interview und 2007 erschienen seine Memoiren »From Dachau to D-Day«. Kliemann besuchte Dachau im Oktober 2009. Und mit ihm begann die Gedenkstätte die Reihe Dachauer Zeitzeugengespräche.
Dass wir noch da sind, ist doch ein Wunder. Von Dana von Suffrin. Basierend auf den Erinnerungen von Werner Kliemann aus Gaukönigshofen.
Im Juli 2018, zwei Monate vor seinem 99. Geburtstag, ist Werner Kliemann in Queens, New York, gestorben.
Mit Nils André Brünnig, Judith Engel, Christoph Gawender, Dietrich Holländerbäumer und Oskar Hoppe. Musik Janko Hanuszewski. Akkordeon Dorit Bauerecker. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr. Technische Distribution Theresa Wünsch. Distribution Hanna Lohhoff. Redaktionelle Mitarbeit Anne Wiehahn. Regieassistenz Gabriel Wörfel. Bearbeitung und Regie Jean-Claude Kuhner. Redaktion Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024.
Diese Geschichte entstammt der Reihe Stolpertexte des Leo Baeck-Instituts New York, Berlin. Unter diesem Titel haben deutschsprachige AutorInnen literarische Texte über Schicksale von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus geschrieben, deren Lebenszeugnisse das Leo Baeck-Institut seit 1955 sammelt und zugänglich macht. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Ihr wollt noch mehr History? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD-Audiothek.